And ultimately, when we have fair and balanced trade, which the American people have not seen in decades, as I said at the beginning, revenues will stay here, wages will go up, and our country will be made wealthy again. And I think it's insulting that you're trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. I'm now regret giving a question to the Associated Press.
Oha. Charlotte, wer ist das, was wir da hören?
Ja, das ist Caroline Leavitt. Und wir haben sie ja in diesem Podcast schon ein paar Mal gehört und bald hören wir es aber nicht mehr. Es ist Trump seine Pressesprecherin, auch bekannt als Chef-Propagandistin, und jetzt hat sie ihren Rücktritt eingereicht. Und mit dem ist sie nicht allein. Es hat in der Trump-Regierung und im Umfeld des Präsidenten schon so einige Rücktritte und Entlassungen gegeben.
Es ist Mittwoch, der 19. August 2026, und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie hat auf Fragen von Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel so geantwortet.
You and the people in the media who have such biases but fake, like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
Oder so.
You're a reporter, you should find out.
Oder so.
Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question.
Und bald antwortet sie gar nicht mehr. Caroline Leavitt tritt als Trump seine Pressesprecherin zurück. Damit reiht sie sich ein in eine ganze Serie an hochrangigen Beamten und Beraterinnen, die in den letzten paar Monaten ebenfalls ihr Amt losgeworden sind. Die Heimatschutzministerin Kristi Noem zum Beispiel, die Justizministerin Pam Bondi, Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard oder die Arbeitsministerin Lori Chavez de Remer. Was ist da los? Warum geht Caroline Leavitt? Warum sind die anderen gegangen? Oder gegangen wurden? Und was sagt das alles über Trump seine Regierung aus? Heute reden wir bei «Alles klar, Amerika» einmal nicht über den Trump, sondern über die Leute, die um ihn herum sind. Oder es eben nicht mehr sind. Und zwar mache ich das mit Charlotte Walser, unserer USA-Korrespondentin in Washington, D.C. Ich bin Noah Fendt und vertrete heute Christoph Münger. Hoi Charlotte.
Salut Noah.
Charlotte, Caroline Leavitt ist seit eineinhalb Jahren Trump seine Sprecherin, und seit ziemlich genau einem Jahr hörst wahrscheinlich auch du ihr ziemlich regelmäßig zu. Gibt es aus deinem ersten Jahr als USA-Korrespondentin so einen Caroline Leavitt-Moment, wo dir besonders in Erinnerung bleibt?
Ja, da gibt es so einige. Aber zum Beispiel vielleicht der hier. Das war, wo Trump eine Journalistin angefahren hat mit dem Wort «Quiet Piggy», also «Bis still, Schweinchen». Und nachher ist Leavitt gefragt worden, was sie da dazu sage. Und sie hat geantwortet, wie so oft, ohne nur einen Augenblick zu zögern.
Look, the president is very frank and honest with everyone in this room. You've all seen it yourself. You've all experienced it yourselves. And I think it's one of the many reasons that the American people re-elected this president, because of his frankness. I think everyone in this room should appreciate the frankness and the openness that you get from President Trump on a near-daily basis.
Sie hat gesagt, der Präsident sei gegenüber allen im Raum sehr offen und ehrlich. Und nachher, in Anführungszeichen, ich denke, das ist einer von den vielen Gründen, warum das amerikanische Volk den Präsident wiedergewählt hat, wegen seiner Offenheit. Der Trump wird also ausfällig in einer Art und Weise, die selbst für ihn recht grob ist. Und sie versucht nicht, das irgendwie abzufedern oder zu entschuldigen. Sie sagt nicht, er hätte das bestimmt nicht so gemeint oder einen schlechten Tag gehabt oder so irgendetwas. Sie stellt es als Stärke dar. Sie sagt, genau darum lieben wir ihn doch so, weil er Leute ehrlich beleidigt. Auf die Idee muss man zuerst mal kommen, das so zu drehen. Und die Antwort bringt Leavitt schon ziemlich auf den Punkt. Sie zeigt nämlich, dass sie schnell im Kopf ist, schlagfertig, nie um eine Antwort verlegen. Und gleichzeitig auch, dass sie skrupellos ist. Dass sie bedingungslos hinter dem Trump steht, oder gestanden ist zumindest, und ihn und seine Politik leidenschaftlich dem Publikum verkauft hat. Sie war bereit, alles schön zu reden, wirklich alles. Bereit, für den Trump die Fakten zu verdrehen, für ihn zu lügen, und das mit einer grossen Leichtigkeit, also ohne mit der Wimper zu zucken. Der Trump hat ja immer von ihr geschwärmt. Er hat mal gesagt, sie habe Lippen wie ein Maschinengewehr. Ja, ein bisschen zweifelhaftes Kompliment, aber dass er begeistert war von ihr, ist schon verständlich. Sie war wirklich ein Glücksfall für ihn, hat wahnsinnig gut in die Rolle gepasst. Und Vorgängerin von der Levitt hat ja im Trumps ihrer ersten Amtszeit den Begriff alternative Fakten erfunden. Und mir denkt immer, die Levitt hat das richtig verinnerlicht, überhaupt der Trumpismus. Für sie ist Wahrheit, was der Trump als Wahrheit verkündet.
So kennen wir sie, schnell im Kopf, schlagfertig, skrupellos ihre Rolle als Sprecherin. Wer steckt hinter dieser Rolle? Also wer ist Caroline Levitt wirklich?
Sie stammt aus New Hampshire, ist aufgewachsen in einfachen, mittelständischen Verhältnissen. Also ihr Vater hat Occasion-Auto verkauft und ihre Familie hat auch einen Klassenstand betrieben. Dort hat sie auch mitgeholfen, Caroline. Sie ist eine gläubige Katholikin und hat nachher auch an einer katholischen Universität studiert, nämlich politische Kommunikation. Mit 23 hat sie sich ein Praktikum in der Medienstelle vom Weissen Haus ergattert. Und mit 24 hat sie nachher eine wichtige Rolle gehabt in Trumps zweiten Präsidentschaftskampagne. Und mit 27 ist sie zur jüngsten Pressesprecherin vom Weissen Haus geworden. Caroline Levitt ist verheiratet und auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Und sie ist eine überzeugte MAGA-Anhängerin. Für die MAGAs ist sie Wonder Woman.
Du hast es gerade gesagt, sie ist extrem beliebt in diesen MAGA-Kreisen. Weißt du, was sie politisiert hat?
Ja, nein, das weiss ich nicht wirklich. Man kennt einfach das, was sie selber sagt dazu, ihre Erzählung. Und die ist ja eventuell ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Aber sie selber stellt ihre Herkunft als das Entscheidende dar. Also, dass sie in einer hart schaffenden Kleinunternehmerfamilie gross geworden sei, das habe sie geprägt. Plus das liberale Umfeld an der Uni, wo sie gehasselt hat. Klar ist, dass sie schon in der Studentenzeitung rechte Positionen vertreten hat. Also sie hat dort die Artikel gegen Migranten gehetzt und für Waffen geschwärmt, zum Beispiel. Prägt hat sie sicher aber auch am Trumps Erstwahlkampf, als sie Studentin war und nachher ihr Praktikum im Weissen Haus während ihrer ersten Amtszeit.
Und dann ist sie von da recht schnell aufgestiegen und Pressesprecherin wurde vom Weissen Haus. Aber man kann schon sagen, eine ziemlich steile Karriere, die die Caroline Levitt hergelegt hat, oder?
Ja, schon recht bemerkenswert in diesem Alter. Sie ist ja auch von Anfang an sehr professionell und selbstsicher auftreten. Also bei ihr hat es nie den Hauch von einer Unsicherheit gegeben. Und von Anfang an hat sie auch gestandene Journalistinnen und Journalisten wie Schulbuben und Mädchen behandelt. Es gibt übrigens auch Journalisten, die sagen, dass sie vor allem eine Show für Kamera, weil ohne Kamera gehen sie manchmal auch ganz normal mit Journalisten und ihren Fragen um.
Okay, jetzt tritt sie zurück Ende August. Warum eigentlich?
Sie sagt, sie wolle mehr für ihre Kinder da sein, wo beide noch sehr klein sind.
Also familiäre Gründe, das klingt nach sehr viel Minne und alles ist gut. So ist es aber bei Abgängen der Trump-Regierung, ja, sagen wir zumindest nicht immer gewesen. Ist auch bei der Caroline Levitt irgendwo etwas vorgefallen, wo vielleicht auch mitspielen könnte bei dem Rücktrittsentscheid?
Ja, also es klingt eigentlich oft recht harmonisch, wenn der Trump-Abgang bekannt gibt. Sogar dann, wenn man ziemlich sicher kann sein, dass der Abgang nicht freiwillig war, also dass er jemanden entlassen hat. Das ist aber ja auch nicht so außergewöhnlich. Ist bei uns ja auch so, dass
in gegenseitigem Einvernehmen und so.
Ja, genau. Wenn ein Bundesrat den Chefbeamten entlässt, wird so anders kommuniziert. Aber im Fall von der Levitt gibt es eigentlich keine Hinweise auf ein Zerwürfnis. Also nur der Zeitpunkt dünkt mich ein bisschen speziell, weil sie ist ja gerade erst aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen nach der Geburt von ihrem zweiten Kind. Und ja, das ist ein bisschen seltsam, dass sie zurückgekommen ist zwar und nachher aber den Rücktritt erklärt hat. Wenn sie ihn vor der Geburt erklärt hat, wäre es irgendwie nachvollziehbarer gewesen. Als mögliche Erklärung für ihren Rücktritt gilt, dass sie sich rechtzeitig vor einer Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen hat wollen zurückziehen. Also so ein bisschen nach dem Motto, die Ratte verlässt sinkende Schiff. Gehen, solange es noch einigermaßen geht und das Desaster, das vielleicht kommt, vielleicht auch nicht mehr müssen vertreten. So. Spekuliert wird auch, dass es mit einem Vorfall in Ankara könnte zu tun haben, wo Trump aus Sicherheitsgründen das Flugzeug hat gewechselt und mehrere Berater und Minister und Presse ahnungslos in einem Flugzeug zurückgelassen hat, das offenbar gefährdet war. Es gibt Leute, die sagen, das könnte sie enttäuscht haben, aber ja, das ist eigentlich alles einfach Spekulation.
Sicher ist, sie hat den Job als Sprecherin seit dem Anfang von Trumps in ihrer zweiten Präsidentschaft gemacht und damit eigentlich auch so lange wie fast niemand vor ihr, unter dem Trump zumindest.
Das stimmt natürlich. Und wenn man Trump seine erste Präsidentschaft dazu nimmt, dann sieht man ja, dass es eine ziemlich hohe Fluktuation auf dem Posten hat gegeben. Also Levitt ist die fünfte Sprecherperson für Trump als Präsident gewesen. Während ihrer ersten Amtszeit hat es 4 Leute auf dem Posten gegeben und nur eine, Sarah Huckabee Sanders, hat den Job länger ausgeübt als Levitt. Einer, der Scaramucci, übrigens, ist ja nur 11 Tage im Amt geblieben. Also verglichen mit dem ist Levitt dem Job sehr lang treu geblieben.
Das kann man sagen. Wie hat sie ihn gemacht, den Job?
Ja, also sie hat ihn konfrontativ gemacht, kämpferisch, gnadenlos, vom Stil her eigentlich sehr nach an ihrem Chef. Und das heisst auch, sie hat genauso wie der Trump die Rolle und die Legitimität von Medien dauernd in Frage gestellt. Also sie hat regelmässig immer die Medien als Fake News Media bezeichnet. Und sie hat auch den Kult von der Härte, wo die Regierung ausmacht, letztlich immer mit einem Lächeln vertreten und mitgetragen. Ich höre ihr jetzt seit einem Jahr hier in Washington ziemlich regelmässig zu. Und mir denkt, man erkennt so 3 Kommunikationsmuster bei ihr, die eigentlich ziemlich simpel sind, aber trotzdem ziemlich wirkungsvoll.
Welche sind das denn? Welche Muster?
Die erste Methode ist, wenn ihr nichts anderes einfällt, gerade so, trotz ihrer Schlagfertigkeit, verspottet sie oder verunglimpft den, der die Frage gestellt hat oder die. Ich glaube wirklich, es behandelt niemand Journalistinnen und Journalisten dermassen despektierlich wie die Levitt. Also vielleicht abgesehen von ihrem Chef. Beispiel dazu haben wir ja schon im Intro gehört. Und ihre zweite Methode, das zweite Muster, ist, wie auch immer die Frage lautet, die Antwort fährt mit Demokraten an oder Joe Biden. Also, was Gegner der Regierung vorwerfen, wird nachher dem Gegner vorgeworfen. Egal, ob das hohe Preise sind oder der Epstein-Skandal. Im Zweifelsfall ist einfach der Biden schuld oder die Demokraten sind schuld. Besonders lustig hat mich das gedacht, denn bei der Signal-Affäre, also dort ist es darum gegangen, dass Minister und höchrangige Beamte geheime Informationen in einem Gruppenchat auf Signal austauscht haben, wo auch ein Journalist drin war. Und sogar dann hat sie irgendwie, auf das, was sie auf das angesprochen wurde, ist, hat sie etwas über die Demokraten gesagt. Sie hat einfach behauptet, es handle sich um eine Desinformationskampagne der Demokraten bei dieser Geschichte.
If this story proves anything, it proves that Democrats and their propagandists in the mainstream media know how to fabricate, orchestrate and disseminate a misinformation campaign quite well. And there's arguably no one in the media who loves manufacturing and pushing hoaxes more than Jeffrey Goldberg.
Ja, und nachher, wir waren ja bei diesen Mustern von ihrer Kommunikation. Das dritte Muster, denke ich, ist das Wiederholen von Behauptungen und Lügen, bis die als Tatsachen gelten. Also zum Beispiel beim Thema Wahlbetrug macht sie das. Wie ihre Chef sagt sie immer wieder Wahlbetrug, Wahlbetrug, Wahlbetrug. Und wenn sie nach Belegen gefragt wird, sagt sie Sachen wie, es ist eine Tatsache. Als ob das ein Ersatz wäre für einen Beleg, wenn man das behauptet. Sie sagt auch, es laufe gut im Iran-Krieg für die USA. Oder sie hat mal behauptet, in Gaza seien mit Millionen von Steuergeldern Kondom verteilt worden, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also, die Levitt ist wirklich eine begabte Propagandistin, könnte man sagen, wie aus dem Bilderbuch.
Jetzt geht sie, die begabte Propagandistin, wie du sagst. Nachdem sie jetzt 1,5 Jahre lang erlebt hat, kann man sich fast nicht vorstellen, dass es das für sie tatsächlich war mit Politik, oder was glaubst du?
Nein, das glaube ich eigentlich auch eher nicht. Also, der Trump hat ja gesagt, sie werde weiterhin eine wichtige Beraterin sein für ihn. Und ich glaube auch eher, dass man von ihr noch gehört. Sie hat ja schon mal als republikanische Politikerin kandidiert und vielleicht macht sie das dann nochmal, könnte ich mir vorstellen.
Wir werden es sehen. Interessant ist das Ausscheiden von der Caroline Levitt auch, weil sie nicht die einzige aus dem Trumps im engen Umfeld ist, die in den letzten Monaten gegangen ist oder gegangen worden ist. Anfang März zum Beispiel auch sie.
Why do I love these wide open spaces? They remind me of why our forefathers came here. Not just for its beauty, but for the freedom only America provides. Anyone who searches for freedom can always find a home here. But that freedom's a precious thing, and we defend it vigorously. You cross the border illegally? We'll find you. Break our laws? We'll punish you. Harm American citizen? There will be consequences. But if you come here the right way, your American dream can be as big as these endless skies. From President Trump and me, welcome home.
Ja, das ist ein Werbespot, wo Kristi Noem drin auftreten ist, die ehemalige Chefin von Homeland Security, also vom Ministerium für Innere Sicherheit. Und Noem ist stark unter Druck geraten nach den Ereignissen in Minneapolis, also wo Bundespolizisten von der Einwanderungsbehörde ICE, wo sie verantwortlich dafür ist, waren, zwei US-Bürger erschossen haben, Jonay Good und der Alex Priddy. Noem hat sofort die beiden Opfer beschuldigt, sie seien Terroristen, und hat sofort gesagt, ICE habe in Notwehr gehandelt, was später ist widerlegt worden durch Videoaufnahmen. Aber vermutlich war es gar nicht der Hauptgrund, warum sie gehen musste. Der Grund war eher die Kampagne, die wir vorhin da gerade einen Ausschnitt daraus gehört haben. Chrissy Noem ist nämlich im Kongress wegen dieser Kampagne, die 200 Millionen Dollar gekostet hat, ist sie in Kritik geraten. Also sie selber hat sich inszeniert in dieser Kampagne, ist im Mittelpunkt gestanden. Und nachher, als sie in Kritik ist geraten, hat sie das Ganze auf Trump geschoben. Sie hat gesagt, er habe die Kampagne abgesegnet, was er aber abgestritten hat. Und das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee gewesen. Also sie war illoyal gewesen, und das gehört zu den Sachen, die Donald Trump nicht verzeiht.
Und nicht verzeihen heisst, er hat sie dann entlassen.
Vermutlich ja. Er hat zwar pro forma eine neue Rolle gegeben, irgendeine Pseudofunktion, aber seither hat man nicht mehr viel gehört von ihr.
Sie ist nicht die Einzige geblieben. Anfang April ist die nächste Personalie im Fokus gestanden.
You sit here and you attack the president and I am not going to have it. I'm not going to put up with it. And none of them ask Merrick Garland over the last 4 years one word about Jeffrey Epstein. How ironic is that? You know why? Because Donald Trump, the Dow right now is over. The Dow is over $50,000. I don't know why you're laughing. You're a great stock trader, as I hear. Rasmus.
Ja, da haben wir Pam Bondi gehört, die ehemalige Justizministerin und Generalstaatsanwältin. Auch sie ist zunehmend unter Druck geraten, zum Beispiel, was sie im Kongress hat müssen erklären, warum ihr Justizdepartement ungeschwärzte Akten aus den Epstein-Files veröffentlicht hat und Namen von Opfern bekannt gegeben hat, quasi. Wir haben sie dort vorhin gehört bei ihrem Auftritt im Kongress, der ziemlich spektakulär war. Also sie hat die Abgeordneten bei diesem Auftritt recht respektlos behandelt. Man vermutet aber auch hier, dass das gar nicht der Hauptgrund für ihre Entlassung war. Es ist wahrscheinlich eher so, dass der Trump enttäuscht davon war, dass Bondi seine politischen Finden nicht hinter Gitter bringen konnte. Sie hat es zwar probiert, sie ist juristisch vorgegangen gegen Leute wie James Comey, ist aber nachher vor dem Gericht gescheitert damit.
Im gleichen Monat, ebenfalls im April, gegen Ende vom Monat, hat es dann nochmal einen Abgang gegeben, der nächste.
We have some very new news. CBS News can confirm Labor Secretary Lori Chavez de Remer has resigned from her position within the Trump cabinet.
Ja, Lori Chavez de Remer, die Arbeitsministerin, ist zurückgetreten, nachdem es schwere Vorwürfe gegen sie gab. Also es hat Ermittlungen gegeben wegen Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Sie soll eine unabbrachte Beziehung gehabt haben zu einem Untergebenen und sie soll am Arbeitsplatz Alkohol konsumiert haben. Und nachher soll sie noch Mitarbeitende für persönliche und familiäre Angelegenheiten eingesetzt haben. Ihr ist vorgeworfen worden, sie hätte Steuergelder zweckentfremdet. Und nachher ist sie unter grossem Druck zurückgetreten und hat eine Stelle in der Privatwirtschaft angetreten. Die Vorwürfe hat sie übrigens zurückgewiesen.
Und natürlich in gegenseitigem Einvernehmen in die Privatwirtschaft gewechselt, quasi.
Genau.
Dann noch eine letzte Personalie, die ebenfalls in den letzten paar Monaten gegangen oder gegangen worden ist, ist sie.
Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat imposed by the Iranian regime, yes or no?
Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president.
False. This is the worldwide. This is the worldwide threats hearing where you present to Congress national intelligence. It is precisely your responsibility to determine what constitutes a threat to the United States. This is the worldwide.
Ja, da haben wir Tulsi Gabbard gehört, Chefin, die ehemalige von den US-Nachrichtendiensten. Sie hat ihren Rücktritt Ende Mai mit einer Krebserkrankung von ihrem Mann erklärt. Und das ist schon durchaus plausibel. Aber es hat eben auch hier es hat Spannungen gegeben mit dem Trump vorher, namentlich zum Iran-Krieg. Wir haben es da gehört im Ausschnitt bei einer Anhörung im Senat, was darum ist gegangen, ob die US-Geheimdienste Anzeichen haben dafür gesehen, dass der Iran sein Nuklearprogramm wieder aufbaue. Und auf Druck hier, also sie ist mehrmals, hat man nachgefragt, hat sie eigentlich zugegeben, dass die Nachrichtendienste nicht eine unmittelbare Bedrohung gesehen. Damit hat sie dem Trump im Narrativ widersprochen, wonach Teheran eine unmittelbare Bedrohung dargestellt hat und darum er den Krieg angefangen hat.
Charlotte, das sind jetzt gerade mehrere wichtige und prominente Regierungsmitglieder gewesen, die Trump im letzten Jahr verloren haben oder haben müssen verloren. Gibt es noch mehr als die wir jetzt besprochen haben?
Ja, es gibt schon noch mehr. Solche, die schon einen Moment zurückliegen, also der Michael Waltz zum Beispiel, der Nationalsicherheitsberater, der ist schon im Frühling 25 zurückgetreten. Und dann gibt es noch den Todd Lyons, der ist kommissarischer Chef von ICE, der Einwanderungsbehörde, der ist ebenfalls den Frühling zurückgetreten. Und dann gibt es noch Führungspersonen, die nicht ganz an der Spitze sind, die auch sind ausgewechselt wurden, zum Beispiel bei der Gesundheits- und bei der Steuerbehörde.
All die Fälle, die du jetzt aufgezählt hast, haben die irgendetwas gemeinsam? Erkennst du irgendein Muster?
Ja, es hat schon in mehreren Fällen Zerwürfnis mit dem Trump gegeben. Und erstaunlich finde ich eigentlich, dass er sein Personal ja sehr stark nach Loyalität ausgewählt hat und weniger nach Qualifikationen oder Erfahrungen. Und trotzdem ist es nachher zu Konflikten gekommen. Also trotzdem sind die Leute nicht loyal genug gewesen für ihn. Auffällig ist auch jetzt in der zweiten Amtszeit, dass der Trump in mehreren Fällen Nachfolger nachher von Leuten, die gegangen sind oder die er entlassen hat, nur als kommissarische Chefs ernannt hat, also ad interim quasi. So, dass sie recht lange im Amt sein können, bevor der Senat sie muss bestätigen. Das hat im Kongress für Unmut gesorgt, weil das im Kongress quasi die Möglichkeit nimmt, mitzureden. Und zugespitzt hat sich die Debatte bei der Nachfolge von der Tulsi Gabbard. Der Trump hat dort nämlich den Bill Pulte ernannt als kommissarischen Chef. Und der Bill Pulte ist der Chef der Hypothekenbehörde gewesen und hat überhaupt keine Erfahrung mit Nachrichtendiensten gehabt, wirklich gar keine. Und das ist nachher doch im Kongress nicht so gut angekommen, auch bei Republikanern nicht. Und Trump hat den Jade also müssen korrigieren und hat nachher den Jay Clayton ernannt. Anders war es beim Todd Blanche, dem neuen Justizminister und Generalstaatsanwalt, den Trump zum Nachfolger von der Pam Bondi gemacht hat. Mit dem ist er durchgekommen, obwohl es auch hier grosse Zweifel gegeben im Kongress.
Was für Zweifel denn in dem Fall?
Der Blanche ist dem Trump sein ehemaliger Anwalt, steht ihm also ziemlich nach. Und in der Senatsanhörung hat er auch klar gemacht, dass er nichts von der traditionellen Unabhängigkeit vom Generalstaatsanwalt vom Präsidenten haltet. Also eigentlich ist es traditionell so, dass der Generalstaatsanwalt ziemlich eigenständig agiert. Und wo er ist gefragt wurde, hat er gesagt, nein, es sei das Recht vom Präsidenten, sich einzumischen.
There's a big difference between saying we will always do our job and investigate any case and act independently of the White House. No, I'm not going to pledge that. And no attorney general should ever pledge that.
Ja, also er kündigt da eben quasi gerade schon selber an, dass er Trump seine Befehle wird ausführen als Generalstaatsanwalt. Der Trump ersetzt die gescheiterten oder entlassenen also nicht unbedingt mit moderateren Figuren, ganz im Gegenteil. Er setzt eher noch mehr auf Loyalität, wenn er jemanden muss ersetzen. Und zu einer Art Loyalitätstest ist die Frage geworden, wer die Wahlen von 2020 gewonnen hat. Der Trump behauptet ja immer ohne Beleg, er sei dann der Sieger gewesen und nicht der Joe Biden. Und wer bei ihm eine Chance haben will, muss Biden seinen Wahlsieg zumindest anzweifeln. Und nachher, wenn er im Amt ist, wenn er nicht entlassen werden will, muss seine Loyalität zum Trump mit Taten beweisen.
Ich erinnere mich an Trump seine erste Amtszeit. Auch dort hat es doch schon relativ viel Wechsel gegeben rund um ihn oder in seiner Regierung. Oder täusche ich mich?
Nein, du täuschst dich nicht. Dann war von Schleudersitzen gesprochen oder von drei Türen. Zum Beispiel denke ich da an FBI-Direktor James Comey oder an Justizminister Jeff Sessions oder Sicherheitsberater John Bolton. Er musste gehen, der Verteidigungsminister Mark Esper oder der Berater Steve Bannon. Also, das sind noch ein paar, es waren weit, weit mehr gewesen.
Wenn man die beiden Amtszeiten von Donald Trump vergleicht, sind es denn jetzt in der zweiten Amtszeit mehr oder weniger Wechsel als damals?
Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass es in der zweiten Amtszeit doch nicht ganz so viel sind wie in der ersten. Das stimmt aber nicht. Wenn man Auswertungen anschaut, kann man zeigen, dass es nicht so ist. Also, in den ersten 18 Monaten von der ersten Amtszeit sind 11 Höhe vom Senat bestätigte Beamte gegangen oder gegangen worden. In den ersten 18 Monaten von der zweiten Amtszeit sind es jetzt mehr als doppelt so viele. Ich glaube, es überrascht uns einfach nicht mehr so wie in der ersten Amtszeit, weil wir uns irgendwie daran gewöhnt haben. Also, dass der Trump hire and fire und so. Wir haben uns ja auch andere Trump-Sachen gewöhnt, die uns nicht mehr so überraschen, obwohl es immer extremer wird.
Wie ist es denn eigentlich im Vergleich zu anderen Präsidenten? Ist die Fluktuation unter Trump tatsächlich auch in dem Vergleich höher? Oder scheint es vielleicht nur so, weil es einfach rund um die Wechsel irgendwie mehr Nebengeräusche gibt und man das mehr mitbekommt?
Nein, die Fluktuationsrate bei Höhen vom Senat bestätigten Beamtinnen und Beamten ist beim Trump tatsächlich erheblich höher als bei früheren Präsidenten. Sie liegt nämlich bei über 10%. Und beim Bush, Obama und Biden war die Rate bei unter 3% gewesen.
Also schon ziemlich deutlich höher. Wenn das so ist, Charlotte, um ein bisschen irgendwie vorausschauen noch, wer könnte denn der oder die Nächste sein, wo geht oder wo muss gehen?
Ich glaube, es kann irgendwie fast jede oder jeder treffen. Aber ich könnte mir der Pete Hegseth könnte mir vorstellen, der Verteidigungsminister, der sich ja Kriegsminister nennt, dass er ein bisschen auf der Liste könnte stehen, weil er nämlich wegen dem Iran-Krieg immer stärker unter Druck geratet. Weil auch wenn die Regierung ja das Gegenteil behauptet, es läuft nicht so gut für die USA in diesem Krieg. Und der Kriegsminister scheint auch nicht wirklich einen Plan zu haben. Er kommt mit in so einem Krieg mit ziemlich seltsamen Sachen daher, wie der Ankündigung, die Soldaten werden jetzt auf Testosteron getestet und bei Mangel werden ihnen dann das Hormon verabreicht. Also ja, recht komische Sache. Und gleichzeitig gibt es nachher Berichte von Navy-Soldaten, die mangelhaft mit Lebensmitteln versorgt werden und wegen dem Krieg langsam durchdrehen. Der Trump hat ja zuletzt damit gedroht, im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg den Oman zu bombardieren, also wo eigentlich ein Verbündeter von den USA ist. Und er hat auch behauptet, die Strasse von Hormuz werde vollkommen von den USA kontrolliert, was ihm nachher iranischen Spott hat eingebracht. Also ja, es läuft wirklich nicht sehr gut. Und wenn es schlecht läuft und Trump seine Umfragewerte betroffen sind, dann zieht er gerne personelle Konsequenzen. Auch wenn der Iran-Krieg letztlich ja sein Entscheid war. Es gibt halt einfach Sachen, die selbst eine Pressesprecherin wie Caroline Leavitt nicht schönreden kann.
Womit wir wieder bei der Caroline Leavitt wären. Wer wird eigentlich ihre Nachfolgerin oder ihre Nachfolger?
Das ist noch nicht bekannt. Im Moment zirkulieren die Namen von möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und zu den Favoritinnen zählt sicher Anna Kelly, wo die stellvertretende Pressesprecherin im Weissen Haus ist im Moment. Weiter auf dieser Liste ist Alina Haba, Trump seine frühere persönliche Anwältin, und Natalie Harp, die im Alltag sehr nach dem Trump ist, die kaum von seiner Seite weicht. Natalie Harp ist auch sie, die viel von den Beiträgen von Trump auf Truth Social schreibt. Also der Stil kann sie schon ziemlich gut, denke ich mir.
Und sich auch oft mitten in der Nacht online sein, in dem Fall.
Ja, man hat den Eindruck.
Und sind alles Frauen, die du jetzt aufgezählt hast? Ist das Zufall?
Schwierig zu sagen. Also es gibt auch noch ein paar Männer, die auf dieser Liste von möglichen Nachfolgern sind. Aber ja, als Favoritinnen gelten im Moment Frauen.
Wunderbar. Wir kommen langsam zum Schluss. Normalerweise würden wir an dieser Stelle noch eine Frage von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, beantworten. Es ist seit sehr langem, diese Woche mal wieder keine Frage reingekommen. Und darum der Aufruf an euch, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns, und zwar per Mail an podcasts@tamedia.ch. Und wir, Charlotte, machen wir in gegenseitigem Einvernehmen einen Punkt.
Ist gut.
Danke vielmals für das Gespräch, Charlotte.
Merci dir.
Liebe Grüße nach Washington. Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» im USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Nächste Woche ist dann der Christoph Münger zurück und redet an dieser Stelle mit der Tina Kempin-Reuter. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.